Der Predigtext ist 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18. Und das ist Gottes Wort. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft, und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dich bitten um deine Hilfe, die Hilfe deines Geistes, dass wir dein Wort richtig verstehen und dass wir verstehen, es für unser Leben zu nehmen und anzuwenden, sodass wir dir gefallen können damit. Öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Ich habe schon an einer ganzen Anzahl von Begräbnissen teilgenommen. Die Mehrheit davon habe ich selber gehalten, die Abdankungen gehalten. Etwa bei der Hälfte der Verstorbenen, die ich beerdigt habe, waren die Verstorbenen keine Christen. Wenn ich gefragt werde, eine Abdankung zu halten für einen Nichtchristen, dann lehne ich das normalerweise nicht ab, weil ich dadurch Gelegenheit bekomme, den christusfernen Menschen das Evangelium zu verkündigen. Die Menschen sind dann in einer solchen Situation mit dem Tod konfrontiert, ganz nahe, und sie sind auch in der Regel offen, sich darüber etwas sagen zu lassen, über den Tod und die Dinge, die danach kommen. Aber trotzdem halte ich viel, viel lieber eine Abdankung, eine Beerdigung, wenn der Verstorbene ein Christ war. Denn nur dann kann ich die Hinterbliebenen oder die Angehörigen, wenn sie auch Christen sind, wirklich trösten. Nur dann haben wir wirklich einen Grund, ihnen Trost zu geben. Und dieser Unterschied findet hier schon im ersten Vers, den wir gelesen haben, im Vers 13, einen deutlichen Ausdruck. Paulus schreibt jetzt im folgenden Teil des Briefes, durch den wir noch gehen werden, aber auch in seinem zweiten Brief an die Thessalonicher, schreibt er über verschiedene Aspekte und Zusammenhänge der Wiederkunft des Herrn Jesus. Offenbar hat er in der kurzen Zeit, als er in Thessaloniki war, das erste Mal hat er das Thema schon angesprochen. Aber es war nicht viel Zeit, er musste übereilt abreisen. Und da blieben wahrscheinlich offene Fragen, die der Apostel nun noch einmal aufnimmt und auch beantwortet. Wenn er jetzt hier beginnt, in Vers 13 darüber zu schreiben, dann beginnt er mit einer Begründung. Er sagt, ich will euch jetzt etwas erklären in Bezug auf eure Verstorbenen, und das tue ich aus folgendem Grund. Ich tue das, damit ihr nicht betrübt seid, Das heißt, damit ihr nicht so trauert in der Weise wie diejenigen, die keine Hoffnung haben. Ja, die Gläubigen, die trauern auch natürlich, wenn jemand gestorben ist. Aber sie trauern nicht so wie die, die keine Hoffnung haben. Und darum, sagt Paulus, möchte ich euch etwas schreiben, etwas erklären über diese Zusammenhänge. Und ich erinnere mich noch gut, wie ich vor etwa 15 Jahren war das, wurde ich gefragt, die Frau eines Bekannten, eines Freundes zu beerdigen. Sie war mit 40 Jahren, ist sie an Krebs gestorben. Und dieser Freund fragte mich, er war kein Christ, seine Frau auch nicht. Er fragte mich, diese Beerdigung zu halten. Und ich tat das. Und ich muss sagen, ich hatte vorher noch nie eine so traurige und eine so hoffnungslose Situation erlebt wie da. Die Hoffnungslosigkeit war fast greifbar mit den Händen. Das war so in der Luft, in der Stimmung der Leute. Diese Menschen hatten bis zu diesem Punkt ein gutes Leben. Aber sie hatten sich nur auf das Gute und auf die Freuden in diesem irdischen Leben ausgerichtet. Und jetzt, wo die Frau ihrem Mann und den Angehörigen im Alter von 40 Jahren weggenommen, weggerissen wurde, da hatten sie nichts, woran sie sich festhalten konnten. Sie hatten keine Antworten, sie hatten keine Hoffnung, die über dieses irdische Leben hinausgeht. Der Mann sagte mir noch im Gespräch, dass die Frau ihr Leben sehr genossen hatte. Sie hat es so genossen, wie wenn sie gemerkt hätte, dass sie es nicht lange hat. Damit versuchte er, sich eine Art Trost zuzusprechen. Und ihrer Trauer, der Trauer dieser Menschen, ihrer Betrübnis konnte man nicht wirksam begegnen, indem man sagte, was oft gesagt wird in solchen Situationen, ja, es ist ja gut für sie, dass sie nicht länger leiden musste. Das sagt man dann, oder? Wenn jemand stirbt, der nicht Jesus als seinen Erlöser kennt, dann fängt sein Leiden erst an, in seinem Tod. Es gibt keine Hoffnung mehr für ihn. Und wenn wir die Realität kennen, die uns die Bibel zeigt, und wenn wir sie auch glauben, dann wissen wir, es gibt nichts Gutes am Tod eines Ungläubigen. Da ist nur noch das Gericht Gottes für die, die nicht die Vergebung ihrer Sünden annehmen, die Gott ihnen in Christus anbietet, sondern seine Gnade abgewiesen haben. Es gibt für sie nur die ewige Plage in der Hölle. Und so ist die Betrübnis, die Trauer um die Verstorbenen, bei denen, die keine Hoffnung in Christus haben, so schwarz, wie sie nur sein kann. Und Paulus schreibt, dass er den Thessalonichern eine Sache erklären will, damit sie eben nicht in der Weise trauern müssen, wie die Hoffnungslosen. Die großartige Hoffnung, die wir als Christen haben, so erklärt der Apostel, ist, dass wir am Ende, wenn Christus wiederkommt, alle auferstehen werden und mit ihm und damit auch miteinander vereint werden. Die Gläubigen, die durch den Tod von uns weggerissen wurden, die werden dann gemeinsam mit uns beim Herrn sein. Und das ist unser wunderbarer Trost. Dass Paulus den Thessalonichern diese Erklärungen gibt, die er jetzt gibt, könnte darauf schließen lassen, dass sie tatsächlich übermäßig bekümmert waren über den Tod ihrer Angehörigen und Freunde. Und dass die Ausführungen von Paulus ihnen helfen werden, diese Dinge besser in der richtigen Perspektive zu sehen. Und über diese Dinge, die Paulus hier jetzt im Folgenden schreibt, da gibt es tatsächlich viele Diskussionen darüber, auch unter den Auslegern der Bibel, unter den Kommentatoren. Ich möchte nicht im Einzelnen auf diese verschiedenen Ideen eingehen, die es da gibt. Lasst mich stattdessen zwei ganz wichtige Dinge sagen. Zwei wichtige Dinge, die unseren eigenen Umgang damit betreffen. Erstens ist es wichtig, dass wir die biblische Lehre über die letzten Dinge, über den Tod, die Auferstehung, die Wiederkunft Christi, die Wiederherstellung aller Dinge, dass wir diese Wahrheiten, die biblische Lehre darüber kennen und sie auch in unserem Herzen festhalten, dass wir sie pflegen. Unsere Hoffnung hängt an den Wahrheiten über die glorreiche Zukunft, die wir als Christen haben. Und zweitens müssen wir nicht nur theoretisch darüber Bescheid wissen, damit wir wirklich Trost und Ermutigung aus diesen Wahrheiten gewinnen können, müssen wir sie in unserem Bewusstsein behalten und unser Leben wirklich auch darauf ausrichten. Paulus sagt diese Dinge den Thessalonichern nicht nur, damit sie mehr wissen und damit sie darüber diskutieren können, über all die Fragen der Endzeit und der Wiederkunft Christi. Er will ihnen helfen, ihr irdisches Leben im Licht dieser Wahrheiten zu leben. Am Anfang des Briefes sagt er ihnen, das ist im Kapitel 1, Vers 3, wie er sich darüber freut und Gott dankt, dass er bei ihnen das Werk des Glaubens, die Bemühungen der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung des Herrn sieht. Und dann in Vers 9 und 10 vom ersten Kapitel, dass sie sich von den Götzen abgewandt haben, um dem wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Es zeigt, dass sie ihr Leben mit allen Schwierigkeiten und auch unter Verfolgung schon im Blick auf das zukünftige Kommen des Herrn gelebt haben. Aber damit sie noch mehr durch diese Hoffnung ermutigt werden und damit sie nicht von unnötiger Betrübnis überwältigt werden, dass sie, wie er es ausdrückt, nicht betrübt sind, so wie die, die keine Hoffnung haben, gibt er ihnen weitere Belehrung und er vertieft und festigt sie darin. Zuerst in Vers 14 ruft er diese grundlegende Wahrheit unserer Einheit mit Christus, ruft er ihnen in Erinnerung. Wenn wir glauben, und das glauben wir ja, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, dann müssen wir auch glauben und das als sichere Wahrheit annehmen und festhalten, was für die gilt, die in Christus sind. Durch den Glauben sind wir in Christus. Das bedeutet, dass alles, was ihn betrifft, alles, was mit Christus geschehen ist und geschieht, das ist oder wird auch mit uns geschehen. Paulus erklärt diese wichtige Wahrheit immer wieder in seinen Briefen an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel im Kolosserbrief, Kapitel 3, sagt er, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das ist Realität. Wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Alles, was Christus betrifft, betrifft auch uns, weil wir mit ihm eins sind. In Römer 6, Vers 4 und 5, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Seht ihr diese Einheit mit Christus, dieses In-Christus-Sein? Das heißt, alles, was Christus betrifft, betrifft auch uns. Alle, die auf Jesus vertrauen, die vertrauen darauf, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist, als unser Stellvertreter vor Gott. Das ist nicht nur ein theoretischer Glaubenssatz, sondern das bestimmt und prägt die Realität unseres Lebens. Wir sind bereits gestorben. Das Gericht, das Jesus für uns erduldet hat, den Tod des Sünders, das ist bereits vollzogen. Und darum müssen wir es nicht mehr ertragen. Und mehr noch, wir sind durch sein Verdienst auch bereits auferstanden zu neuem Leben. Galater 2, Vers 19. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe sein Leben. Johannes 5, 24. Wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Diesen Tod und die Auferstehung zu neuem Leben haben wir bereits erfahren. Das ist bereits Realität. Es gibt aber noch einen Tod und noch eine Auferstehung, die uns bevorstehen. Unser Leib, so wie er ist, durchdrungen von der Sünde, kann nicht in Gottes Herrlichkeit eingehen. Dieser Leib ist von der Sünde durchdrungen. Wir brauchen einen neuen Leib, um in Gottes Herrlichkeit einzugehen. Und dieser neue Leib ist uns versprochen, dass wir nach dem leiblichen Tod zum ewigen Leben auferstehen, leiblich auferstehen. Das bedeutet, dass wir eben mit einem neuen Leib bekleidet werden. Wir, unser Ich, unsere Seele, das Unsichtbare an uns, wird mit einem neuen, sichtbaren Leib bekleidet werden. Und dies gilt für alle Gläubigen, für diejenigen, die schon gestorben sind. Paulus nennt sie hier ja die Entschlafenen. Das heißt, dass sie nicht wirklich vollkommen tot sind, sondern sie leben noch. Und das gilt auch für die, die noch sterben werden. Das gilt auch für eine Gruppe Menschen, die nicht auf diese Weise sterben wie die meisten. Das sind die, die zum Zeitpunkt der Wiederkunft des Herrn noch auf dieser Erde leben. Und darauf komme ich später zurück. Die leibliche Auferstehung aller Gläubigen, so erklärt hier Paulus, geschieht dann, wenn der Herr wiederkommt. Dann werden alle auferstehen. Und das geschieht am Ende der jetzigen Weltzeit, wenn Gott alle Dinge zum Abschluss bringt. Die Wiederkunft des Herrn ist ein einmaliges, für alle sichtbares Ereignis. Es geschieht mit dem Ruf des Erzengels und dem Schall der letzten Posaune. Alle werden es hören und sehen. Die ganze Welt. Es gibt bestimmte christliche Gruppierungen und die sind leider weit verbreitet. Die haben eine Sonderlehre geschaffen dazu. Und diese Sonderlehre, die besagt, dass der Herr zuerst einmal ganz leise und für die Welt unsichtbar wiederkommt. Da ist er irgendwie da oben dran dann, über der Erde. Und dann nimmt er die Gläubigen heimlich in den Himmel, werden sie in den Himmel entrückt. Und die anderen bleiben auf der Erde zurück. Und dann wird er auf dieser Erde ein Königreich errichten, dieses sogenannte tausendjährige Reich. Und dann soll erst nach diesen 1000 Jahren dann die zweite Auferstehung stattfinden oder die zweite Wiederkunft des Herrn. Wir haben nicht die Zeit, das jetzt ausführlich zu diskutieren, aber ich denke, das ist für die Absicht und das Verständnis unseres Textes auch nicht nötig, dass wir das alles jetzt diskutieren. Unser Abschnitt sagt eindeutig Und es deckt sich mit dem, was der Herr dazu in Matthäus 24 sagt, was Paulus im 1. Korinther 15 dazu sagt. Die Wiederkunft des Herrn ist laut und für alle sichtbar. Und dabei, wenn er wiederkommt, bekommen alle einen neuen Körper, den himmlischen Leib, und die sind dann für immer beim Herrn. Das ist das abschließende Ereignis, wenn der Herr wiederkommt. Paulus sagt ja, dass diejenigen, die bei der Ankunft des Herrn noch leben, also noch auf dieser Erde leben, die kommen den bereits Verstorbenen nicht zuvor. Alle werden miteinander in den Himmel aufgenommen werden. Die schon Verstorbenen werden auferstehen und die dann hier noch leben, die werden mit ihnen zusammen in den Himmel gerückt und mit dem neuen Leib überkleidet. Und alles geschieht dann, wenn der Herr wiederkommt. Es gibt allerdings einen Unterschied in der Art der Auferstehung zwischen diesen verschiedenen Gläubigen. Oder besser gesagt, es gibt eine zeitliche Verschiebung zwischen Tod und Auferstehung bei den einen. Wer jetzt stirbt oder schon vor einiger Zeit gestorben ist, der lebt noch nicht in dem neuen himmlischen Leib jetzt. Den bekommt er erst dann, wenn der Herr wiederkommt. Bis dahin leben die verstorbenen Gläubigen in einer Art Zwischenzustand. Und die Bibel sagt, vielleicht leider, nicht sehr viel Konkretes darüber. Wir können es ableiten von bestimmten Ereignissen oder von der Erzählung Jesu über Lazarus, der in Abrahams Schoß ist, nachdem er gestorben ist. Lazarus oder auch Elia und Mose, die ja auf dem Berg mit dem Herrn erschienen sind, die leben irgendwo. Wir wissen nicht wo. Auch ihnen besteht das letzte Ereignis und die endgültige Auferstehung noch bevor. Zwar müssen sie nicht mehr die Kämpfe und Schwierigkeiten und Leiden dieser Welt erfahren, aber sie sind noch nicht so vollendet, wie wir alle es einmal sein werden. Das geschieht dann in diesem einen Augenblick, wenn die Posaune erschallt und der Herr sichtbar wie ein Blitz von Osten nach Westen leuchtet, erscheinen wird. Paulus schreibt in Vers 16 hier, 1. Thessalonicher 4, die Toten in Christus, das sind diejenigen, die im Vertrauen auf Christus lebten und starben, die werden dann auferstehen, wenn er wiederkommt. Und dann werden auch diejenigen, die an jenem Tag noch auf der Erde leben, mit ihnen entrückt werden in den Wolken. Der Unterschied zwischen den beiden Gruppen und den beiden Auferstehungen ist einfach, dass die Ersten, die schon gestorben waren und deren Leib schon in der Erde zerfallen ist, ihren himmlischen Leib bekommen. Und die anderen, die noch im alten Leib lebten, wenn er wiederkommt, werden mit dem Neuen direkt überkleidet werden. Sie werden direkt verwandelt werden. In seinem großen Kapitel über die Auferstehung, was ich schon erwähnt habe, 1. Korinther 15, da spricht Paulus über dieselbe Sache. Im Vers 51 bis 52 sagt er, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferstehen, werden auferweckt, unverweslich und wir werden verwandelt werden. Der Unterschied zwischen den beiden Arten, wie wir den himmlischen Körper bekommen, ist gar nicht so groß. Es betrifft eigentlich nur, wie gesagt, die Zeit zwischen Sterben und Auferstehen. Die Hauptsache ist, dass wir einen geistlichen, einen sündlosen Leib brauchen, um in Gottes Gegenwart im Himmel leben zu können. Alle, die zu irgendeiner Zeit auf der Erde lebten oder leben, müssen sterben. Und um im ewigen Reich Gottes zu leben, müssen sie auferstehen. Und wer in Christus ist, wird mit ihm auferstehen zur ewigen Herrlichkeit. Das ist die Hoffnung, die wir festhalten dürfen. Es ist möglich, dass die Thessalonicher sich übermäßig Sorgen machten, dass sie unnötig betrübt waren, weil liebe Freunde und Angehörige von ihnen gestorben sind und dadurch von ihnen weggerissen wurden. Die Frage kommt auf, werden wir jetzt für immer von ihnen getrennt sein? Das würde den Schmerz über die Trennung noch größer machen, wenn sie für immer von ihnen getrennt wären. Wer mit Christus vereint wird, wer die wunderbare Hoffnung auf die Auferstehung und das ewige Leben in Gottes Herrlichkeit hat, muss aber nicht so trauern wie diejenigen, die keine Hoffnung haben. Nämlich die, die nicht durch Christus von ihrer Sünde und ihrer Trennung von Gott erlöst sind. Wir haben unsere gläubigen Angehörigen und Freunde durch den Tod nicht verloren. Weil Christus für uns gestorben ist, hat der Tod diese Macht für uns verloren. Die Trennung der Kinder Gottes durch den leiblichen Tod ist nur für eine kurze Zeit. Für die Zeit, in der diese alte Erde noch besteht. Wir gehen trotz vorübergehender Trennung gemeinsam auf das große Ziel zu, das Sichtbarwerden der Herrlichkeit unseres Herrn bei seiner Wiederkunft. Dann, wenn er kommt, wird er uns alle gemeinsam zu sich nehmen. So werden wir nicht nur wieder miteinander vereint sein, sondern was viel größer ist, allezeit bei ihm sein und unseren Gott gemeinsam anbeten, ohne Ende und ohne die Begrenzung unserer Sünde. Dann wird es keine Trauer, kein Leid, keinen Schmerz, kein Geschrei mehr geben. Christus, unser Herr, wird vor aller Welt, nicht nur vor unseren gläubigen Freunden und Angehörigen, sondern auch vor unseren Feinden verherrlicht dastehen. Und wir mit ihm. Am Ende des Abschnitts sagt Paulus, als ob er das noch sagen müsste, ermutigt einander nun mit diesen Worten. Das ist der Sinn der biblischen Belehrung über das Evangelium, über den Tod, über die Auferstehung, die Wiederkunft des Herrn und über seine und unsere Verherrlichung, dass die Kirche diese Wahrheiten pflegt und verkündigt und sie einander zuspricht. Das ist der Sinn der biblischen Belehrung darüber. Und damit in der Dunkelheit dieser Welt unsere Blicke auf das Licht Gottes gerichtet werden. Darum noch einmal die Worte des Apostels, das heißt, das sind auch die Worte Gottes. 1. Korinther 15, Vers 51 und folgende. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferstehen, auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in den Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde, aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Geschwister, seid fest, unerschütterlich, allezeit überströmend in dem Herrn. in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Amen.